Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier bei Apolut. Heute möchte ich mich über die aktuelle Lage in Syrien unterhalten, die nach schlimmen Gräueltaten an Alawiten und Christen dabei ist zu eskalieren. Wie die aktuelle Situation ist, das möchte ich besprechen mit der Nahost-Korrespondentin Karin Leukefeld.
Im Gespräch.
Mir heute zugeschaltet aus der Hauptstadt des Libanon, Beirut, die Nahost-Korrespondentin und Journalistin Karin Leukefeld. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Leukefeld.
Guten Morgen, Herr von Witzleben.
Ja, Frau Leukefeld, ich freue mich sehr, dass Sie heute die Zeit gefunden haben zu einem Spezialinterview zur Lage in Syrien. Bei Kämpfen zwischen der vom Westen unterstützten Interimsregierung sind am vergangenen Wochenende laut offiziellen Berichten über 1000 Alawiten und Christen umgebracht worden. Der sogenannte Militäreinsatz in der Küstenregion wurde nun zu Beginn der Woche für erfolgreich beendet erklärt. Frau Leukefeld, was sind die Hintergründe dieser Militäreinsatz? Aktionen, die jetzt beendet wurden, und warum wurden ausgerechnet Tausende Alawiten und Christen von den neuen Machthabern in Damaskus umgebracht?
Die Angriffe von Teilen der bewaffneten Gruppen aus der Allianz HTS, also Allianz zur Befreiung der Levante, Hayat Tahrir al-Sham, einige dieser Gruppen sind schon seit Dezember, Januar gegen Alawiten, auch gegen Christen vorgegangen, in Homs, in Maharde, in Skalbir und in der Küstenregion. Man hat das als Einzelfälle dargestellt von Seiten der sogenannten Interimsführung hat eigentlich die ganzen Wochen über nichts dagegen unternommen. Diejenigen, die diese An- und Übergriffe vorgenommen haben, haben immer gesagt, sie gehen vor gegen Anhänger oder Unterstützer der ehemaligen Assad-Regierung, also des Assad-Regimes, wie es heißt. Es musste eigentlich verstanden werden wie Rache oder ja wie Racheaktionen. Und die Verursacher, also die tatsächlichen Täter, so haben es also die meisten Augenzeugen beschrieben, sind Angehörige von bewaffneten Gruppen, die aus dem Ausland gekommen sind. Also es gab ja teilweise aus über 100 Ländern hier bewaffnete Gruppen in Syrien, und diese kamen nun aus Zentralasien vor allen Dingen oder kommen aus Zentralasien und aber auch aus Nordafrika und gehen also sehr gewalttätig gegen die Minderheiten, insbesondere der Alawiten, aber auch der Christen vor. Die Interimsführung in Damaskus unter Ahmed al-Shara, dem Gründer von HTS, der hieß damals Abu Mustafa al-Jolani. Also diese Interimsführung hat immer gesagt, es sind Einzelfälle und man werde das unterbinden, aber es ist immer weitergegangen. Also praktisch den ganzen Januar und Februar hat es also solche Übergriffe gegeben. Und als Reaktion darauf gab es dann tatsächlich den Versuch eines bewaffneten Aufstandes von Kräften der früheren syrischen Armee, die ja aufgelöst wurde, im Küstengebiet, in der Ortschaft Jeble. Und das war am 6. März. Die haben also das Hauptquartier der Sicherheitskräfte der Interimsführung aus Damaskus angegriffen, bewaffnet. Und daraufhin wurden sofort bewaffnete Kräfte aus Damaskus, aus Idlib, aus anderen Teilen Syriens dorthin geschickt. Und es gab heftige Kämpfe am 6., in der Nacht vom 6. auf den 7. März vor allen Dingen. Und dann begannen unmittelbar in dieser Nacht auch diese Übergriffe oder Angriffe auf die Zivilbevölkerung in sehr vielen Ortschaften. Also es breitete sich immer mehr aus, von Jeble Richtung Latakir in dem Norden, also Latakir liegt nördlich von Jeble, oder dann nach Süden hin Banyas und Tartus waren betroffen und vor allen Dingen die Dörfer im Küstengebirge, die völlig ungeschützt sind. Und es hat also die offizielle Zahl jetzt, heute Morgen ist über 1400 getötete Zivilisten. Also der Hintergrund ist eben eine, da muss man glaube ich noch mal genauer drauf eingehen, aber es war also praktisch eine Reaktion auf den Versuch eines bewaffneten Aufstandes gegen diese HTS-Interimsführung und gegen vor allen Dingen gegen dieses anhaltende Morden und Vertreiben von Alawiten und Christen.
Jetzt haben Sie eben die offizielle Zahl genannt, die von der, ich vermute, da beziehen Sie sich auf die syrische Beobachtungsstelle aus London. Jetzt kursieren jedoch Zahlen in den sozialen Netzwerken von Beobachtern, von Kennern, von Experten dieser Region, die sagen, das könnten gar 5.000 bis 10.000 umgebrachte Alawiten und Christen gewesen sein. Was halten Sie da für realistischer, diese Zahlen dieser Syrien-Experten oder die Zahlen der Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London?
Also die Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London ist ja stark verbunden mit der britischen Regierung auf der einen Seite, auch mit der Europäischen Union auf der anderen Seite. Und dann wiederum mit Gruppen, die der bewaffneten syrischen Opposition angehören und die ganzen Jahre über auch gekämpft haben. Ich halte diese Zahlen, sagen wir mal, sie sind am unteren Rande. Das ist vielleicht das, was Gesprächspartner dieser Beobachtungsstelle vermittelt haben. Es ist ganz schwierig, eine Zahl zu nennen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Zahl der getöteten Zivilisten darüber liegt. Ich habe heute Morgen noch mit Syrern gesprochen, die zurzeit hier in Beirut sind. Und sie gehen davon aus, dass die Zahl wahrscheinlich bei 4.000 bis 5.000 oder auch darüber liegt. Das Problem ist, dass niemand in die Region gelassen wird. Also es war zwar eine UN-Delegation dort, ich glaube in Jeble oder auch in anderen Orten. Die Vereinten Nationen halten sich leider etwas bedeckt mit ihren Informationen. Sie waren natürlich auch nicht in den Dörfern. Und manche dieser Dörfer sind schwer zugänglich. Ich bin selber vor etlichen Jahren in Hambusche beispielsweise gewesen, also einem Dorf, das auch damals schon überfallen worden war. 2013 war das. Und das ist sehr schwer zugänglich. Und ich denke also, dass die diese Delegation der Vereinten Nationen nicht wirklich eine realistische Zahl nennen kann. Und auch die Bewohner der Region können das wahrscheinlich nicht, weil es gibt Ausgangssperre, es gibt weiter Übergriffe und es ist außerordentlich gefährlich, sich dort zu bewegen. Und die Interimsführung hat das Gebiet praktisch abgesperrt. Die Zugänge über die Autobahnen von Homs oder auch von anderen Regionen her sind gesperrt.
Jetzt wurde ja diese sogenannte Militäraktion für erfolgreich beendet erklärt. Ist damit die Sache vom Tisch, Frau Leukefeld?
Offiziell heißt es, es gibt ein Untersuchungskomitee. Das wurde eingesetzt aus Juristen, Richtern, Anwälten. Ein Komitee aus 7 Personen. Und die sollen diese Vorgänge untersuchen und haben dafür eine Zeit von 30 Tagen. In 30 Tagen sollen sie berichten. Wie die genau arbeiten, ist mir nicht bekannt. Die Augenzeugenberichte sprechen eine andere Sprache, nämlich dass diese bewaffneten Gruppen nicht aufhören, Leute anzugreifen oder auch zu ermorden. Und das hat vermutlich den Hintergrund, also das müsste ich etwas ausführlicher erklären, dass es sich um ausländische Gruppierungen handelt, die eine Art Besiedlung der Region vornehmen wollen. Also das ist etwas, was, glaube ich, bisher wenig in Deutschland bekannt geworden ist, dass diese Gruppen aus Zentralasien oder auch Uiguren aus Ostchina, die ja seit vielen Jahren hier in Syrien auch kämpfen und dann in Idlib waren oder in Gebieten, die von Idlib kontrolliert wurden. Also die Umgebung von Afrin beispielsweise, aus der Region habe ich das auch gehört. Was diese bewaffneten Gruppen machen, sie gehen davon aus, dass sie sich dort ansiedeln werden, auch mit ihren Familien. Und sie vertreiben die Menschen aus ihren Häusern, sie töten die Männer und die Frauen werden auch, es gibt auch viele getötete Frauen, ganze Familien sind getötet worden. Aber dann gehen sie in diese Häuser hinein und besetzen sie sozusagen. Manchmal benutzen sie sie dann auch als Stützpunkt, um weitere Angriffe vorzunehmen. Aber sie nehmen dieses Land in Besitz und dieses Haus. Und es gibt in Idlib sogar eine Organisation, ich muss, habe den Namen nicht mehr genau, müsste ich gleich nochmal gucken, eine Organisation, die dafür sorgt, dass diese so sich angeeigneten Grundstücke und Häuser vermietet werden an diese bewaffneten Gruppen. Also es findet eine Art lokale Besiedlung dort statt. Und ich glaube, deswegen ist es auch so, dass man aus dem Küstengebiet nicht wirkliche Hintergründe erfahren kann, weil eben der Zugang für Journalisten sehr, sehr schwierig ist. Und die Augenzeugen, die betroffenen Personen halt sich versuchen, in Sicherheit zu bringen.
Sie hatten mir jetzt eben im Vorgespräch erzählt, dass auch Sie versucht haben, sich nach Syrien reinzukommen, zu akkreditieren. Können Sie da einmal ausführen, wie das ausgegangen ist?
Ja, ich hatte ja eine Akkreditierung in Syrien und habe und einen Presseausweis und Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitsgenehmigung seit 2010 und konnte von daher mich sehr frei bewegen in Syrien, konnte ein- und ausreisen. Und mit dieser neuen Interimsführung hat sich das insofern verändert, als meine bisherigen Papiere nicht anerkannt werden. Und ich musste also einen Antrag stellen auf ein Journalistenvisum. Und dieser Antrag, ich habe den zum ersten Mal im Januar gestellt. Also ich war im Dezember in Damaskus. Da gab es überhaupt keine Kontrollen damals. Und jetzt habe ich dann im Januar den ersten Antrag gestellt. Der wurde abgelehnt ohne Angabe von Gründen. Und es hieß, ich könnte einen neuen Antrag stellen. Das habe ich dann gemacht im Februar. Und dieser Antrag wurde wieder abgelehnt ohne Angabe von Gründen. Und es hieß, ich könne einen neuen Antrag stellen. Und nun bin ich in Beirut und werde also vermutlich, es ist ja angekündigt worden, dass diese Interimsführung erneut verändert werden soll, jetzt im Januar, im März. Und dann werde ich einen erneuten Antrag stellen.
Hm. Wie hoch sehen Sie denn jetzt aktuell die Gefahr, dass in Syrien im Zuge dieser Racheaktionen ein neuer Bürgerkrieg entflammen könnte, Frau Leukefeld?
Also das Problem, ich habe ein großes Problem mit dem Begriff Bürgerkrieg. Es ist ja so, dass wenn man die Bevölkerung fragt, dann ist es so, dass sie den Krieg von Anfang an überhaupt nicht wollten und das aber durch bestimmte Akteure und Aufrufe auch aus Moscheen, dieser Krieg immer weiter befeuert wurde, vor allen Dingen auch dadurch, dass unglaublich viele Waffen in das Land gepumpt wurden. Ich erinnere mal nur an die CIA-Operation Timber Sycamore, wo ja also in Milliarden US-Dollar-Höhe Waffen und Geräte und Ausbilder nach Syrien kamen, um die Leute also zu bewaffnen und im Kampf auszubilden oder sie auch praktisch zu orientieren auf bestimmte Ziele. Also es ist eigentlich ein absolut geschürter Krieg. Und in der jetzigen Situation gibt es eben für die Bevölkerung überhaupt keine Sicherheit. Und wir sehen das auch an den Zahlen, zum Beispiel der Aleviten, die sich auf der Luftwaffenbasis Russlands bei Latakia in Sicherheit gebracht haben. Es ist die Rede von etwa 8.000. Und weitere 6.000 sollen also in den Norden hier des Libanon geflohen sein. Ich bin noch nicht dazu gekommen, dorthin zu fahren, weil ich noch auf eine Genehmigung warten muss. Das heißt, die Menschen versuchen zu fliehen und nicht unbedingt den Kampf aufzunehmen. Es gibt natürlich bewaffnete Kräfte unter den Alawiten, unter den Drusen, unter den Kurden, die also für ihre Rechte einstehen und das auch kundgetan haben, von Anfang an schon im Dezember gesagt haben, es soll einen geordneten politischen Übergangsprozess geben. Aber womit sie eben halt im Augenblick in Syrien zu tun haben, ist, dass die Gruppe HTS alles entscheidet, die wichtigen Positionen einnimmt, das Parlament aufgelöst hat, die Verfassung, die erst 2012 in Kraft getreten war, außer Kraft gesetzt hat, Parteien verboten hat. Also das heißt, viele sehen sich hier in Syrien ausgeschlossen von einem politischen Prozess. Und dazu kommt eine enorme Armut und finanzielle und allgemeine Unsicherheit, dass es durchaus möglich ist, dass immer mehr Leute zu Waffen greifen werden, sofern sie überhaupt noch eine haben.
Jetzt haben Sie eben schon angedeutet, dass die Demonstranten sich auch an den ehemaligen russischen Militärstützpunkten, unter anderem in Latakia, Schutz gesucht haben. Es gab auch einige Demonstranten, die fordern, dass Russland diese beiden Militärstützpunkte reaktiviert, dass Russland womöglich auch militärisch wieder präsenter wird in dem Land, um eben den Schutz dieser Minderheiten, der Alawiten und auch der Christen zu garantieren. Also wie sehen Sie da die Rolle Russlands? Wird Russland jetzt nach diesen Übergriffen womöglich sich dort militärisch wieder beteiligen? Oder halten Sie das auch in Anbetracht der geopolitischen Lage rund um eine mögliche Friedensverhandlung im Ukraine-Krieg für unwahrscheinlich?
Ich halte das im Augenblick für unwahrscheinlich. Ich habe das auch viel gehört. Die Menschen wünschen sich tatsächlich, also dass sie besonders in der Küstenregion mit Russland eine Schutzmacht bekommen. Aber was ist da mit den anderen Landesteilen? Also sicherlich wird sich die russische Armee nicht wie zuvor dort militärisch einmischen, denn sie suchen zwar das Gespräch mit der Interimsführung, aber es gibt eigentlich keine verbindliche politische Struktur für das Land, die international anerkannt wäre. Und das ist ja immer etwas, wo Russland auch einen großen Wert drauf legt, einen international anerkannten Partner zu haben. Also was die Souveränität und territoriale Integrität eines Staates betrifft. Und aber der Wunsch der Bevölkerung ist natürlich auch verständlich, dass sie sich einen Schutz wünschen. Und es ist ja auch nicht, sie möchten auch nicht unbedingt umgesiedelt werden oder irgendwie als Flüchtlinge in einem fremden Land erscheinen. Denn es ist halt ihre Heimat und wo sie auch weiter leben möchten. Die Situation ist sehr schwierig. Es gab eine Sitzung, eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates am vergangenen Montag. Das fand hinter verschlossenen Türen statt. Es ist mir zumindest nichts bekannt, ob da etwas beschlossen oder was da besprochen wurde. Also insofern muss man im Moment mit der Situation umgehen, wie sie ist.
Ja, und jetzt kommen wir auch mal über die geopolitische Lage in Syrien zu sprechen. Und an, Sie hatten es jetzt schon angedeutet, an all diesen, Interessensverstrickungen, die dieses Land spätestens seit Ausbruch des Bürgerkrieges 2011 unterworfen ist. Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, war ja mit ihrem französischen Amtskollegen zu Beginn des Jahres in Syrien. Thema war damals natürlich auch ein Minderheitenschutz. Und das Auswärtige Amt hat sich auch jetzt geäußert zu den Gräueltaten an den Alawiten und den Christen und ruft dazu auf, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Auch die USA haben sich in Form von US-Außenminister Marco Rubio geäußert und gesagt, dass radikale islamistische Terroristen dahinter stecken würden. Donald Trump hat ja mehrfach schon seine Gleichgültigkeit gegenüber der neuen Regierung der sogenannten in Syrien zum Ausdruck gebracht und auch angekündigt, die verbliebenen US-Soldaten aus dem Land abzuziehen. Also zum einen, wie sehen Sie da jetzt die Rolle Deutschlands und vielleicht auch des Westens zum einen und zum anderen, das muss man ja mittlerweile getrennt sehen, wie ist die Rolle der USA unter Trump in Syrien einzuschätzen, Frau Leukefeld?
Fangen wir mal mit Deutschland und Europa an. Ich denke, dass der Einfluss Europas und auch Deutschlands sehr gering ist, politisch auf jeden Fall gering, gegenüber den anderen Akteuren, die da Ansprüche formuliert haben. Das, was für die verschiedenen Akteure, die diesen Abgang von Bashar al-Assad und den Sturz der alten Führung und den Vormarsch von HTS unterstützt haben, sind ja verschiedene Staaten aus der Region, aber auch international. Und sie haben unterschiedliche Interessen, und das werden wir auch noch merken in den nächsten Monaten. Europa und Deutschland sind deswegen interessant, weil sie Geld zusagen können für eventuellen Wiederaufbau, für die Versorgung der Zivilbevölkerung. Deutschland vor allen Dingen betont ja auch immer die Unterstützung der humanitären Sicherheit der Menschen. Und das versucht wahrscheinlich Deutschland auch weiter in den Vordergrund zu stellen. Es wird jetzt eine sogenannte Geberkonferenz in Brüssel geben am 17. März. Das ist ja nicht mehr lange hin. Und es heißt, da sei auch sogar der Interimspräsident, wie er sich nennt, Ahmed al-Shara eingeladen werden nach Brüssel, so dass man versucht, mit Geld aus Europa eben halt die Lage zu stabilisieren. Der Westen ist daran interessiert, dass die Minderheiten, wie Sie sagen, geschützt werden. Allerdings muss man auch dazu sagen, gut, die Christen sind sehr wenige Menschen geworden, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Die Alawiten sind nicht unbedingt als eine Minderheit zu betrachten, da es ja eine, also wenn in einer Bevölkerung 15% ungefähr eine bestimmte religiöse Überzeugung hat, kann man jetzt nicht sagen, es ist eine Minderheit. Und es sind ja vor allen Dingen in Syrien mehrheitlich, wenn man von Minderheiten und Mehrheiten überhaupt sprechen sollte, und von der religiösen Überzeugung her ist eine Mehrheit definitiv muslimisch. Aber es gibt auch sehr viele Muslime, die ein Problem haben mit dem, was im Augenblick in Syrien geschieht. Also ich glaube, diese Einteilung oder die Charakterisierung des Konflikts in Syrien als ein Problem zwischen einer Mehrheit und verschiedenen Minderheiten führt in eine falsche Richtung. Denn wenn man Syrien als Staat oder insgesamt als Land erhalten will, dann muss man schon davon ausgehen, dass es Syrer sind mit unterschiedlichen religiösen Ausrichtungen und Überzeugungen und dass dieses insgesamt gewahrt sein muss. Das ist auch eine Forderung, die immer wieder von Syrern bei Demonstrationen vorgebracht wird. Also, dass man nicht ständig auch über diese Minderheiten spricht. Aber das, denke ich, ist das Interesse Europas, dass man eben sagt, vor allen Dingen Christen und Alawiten und auch die Kurden sollen geschützt werden. Die haben ja jetzt eine Vereinbarung getroffen, letztere, also die Kurden haben eine Vereinbarung getroffen mit der Interimsführung von HTS, die sehr vage ist. Da muss man sehen, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Und es gibt die Ansage, ja, dass die USA ihre Truppen zurückziehen wollen. Das ist die Frage, in welche Richtung dann das Pendel ausschlagen wird. Die regionalen Interessenten in erster Linie sind Israel. Israel hat ja praktisch schon große Teile des Südens von Syrien unter seine Kontrolle genommen. Und auf der anderen Seite die Türkei. Wobei man sagen muss, dass natürlich die USA sowohl mit der Türkei als auch mit Israel in guter Verbindung stehen. Also Trump wird hier als ein sehr unsicherer Kandidat, ein wechselhafter Präsident wahrgenommen, der mit seiner eindeutigen Unterstützung für Israels natürlich bei vielen Menschen hier in der ganzen Region nicht für Vertrauen, viel Vertrauen sorgt.
Jetzt haben Sie es eben schon angedeutet, zwei wesentliche Player in der Region sind die Türkei und Israel, die an Syrien zerren wie an einem Stück Fleisch. Die Anführer der Alawiten-Gemeinden, die haben sich jetzt auch in einem öffentlichen Schreiben an Ministerpräsident Netanyahu gewandt. Da wurde er dazu aufgefordert, dass die Aleviten von einem brutalen Regime angegriffen worden sind. Gleichzeitig führt Syrien auf syrischem Staatsgebiet weiter Luftangriffe auf Militärstützpunkte aus. Können Sie da einmal ausführen, um da jetzt erstmal noch auf die regionalen Player vielleicht noch zu sprechen zu kommen, welche Interessen verfolgt Israel in diesem Konflikt und wie hat sich die Türkei da jetzt positioniert, vielleicht auch in Kombination mit Israel? Ist das ja eine sehr interessante Gemengelage dort unten, Frau Leukefeld.
Ja, Sie erwähnen dieses Schreiben von den Aleviten. Die ganzen Gruppen, also die Kurden, die Aleviten, die Drusen, sehen gegenüber dieser Interimsführung in Damaskus, sie sind nicht sehr, haben kein großes Vertrauen in diese Interimsführung. Das ganze Vorgehen der bisherigen Wochen, wo sie da an der Macht sind, die Zusagen, die sie gemacht haben, haben sie nicht eingehalten. Also die Position von dieser Interimsführung ist sehr schwach. Und viele Gruppen in Syrien wenden sich an regionale Akteure für Schutz. Also sie suchen im Grunde einen Schutz für ihre Gruppe, womit tatsächlich also die Spaltung des Landes vorangetrieben würde. Aber das ist, glaube ich, der Hintergrund, dass es eben darum geht, man hat kein Vertrauen in diese Leute in Damaskus, man sucht Schutz. Und das nehmen natürlich sowohl die Türken als auch die Israelis zum Anlass, um ihre Interessen dort umzusetzen, nämlich dass sie Schutz anbieten. Also Israel hat beispielsweise die Drusen eingeladen, dass sie jetzt auf dem von Israel kontrollierten Golanhöhen arbeiten könnten. Es gab eine kurze Protestphase in einem Vorort von Damaskus in Jaramana. Übrigens ein Vorort, der absolut durchmittelt, also da sind alle vertreten. Es ist ein ganz syrischer Melting Pot, wenn man das mal so sagen kann. Da gab es Proteste und da ist Israel sofort auf den Plan getreten und hat gesagt, wir werden also unsere Luftwaffe schicken oder unsere Armee, um diese Leute dort zu schützen. Die haben aber das abgelehnt und gleichzeitig versucht Israel, Kontakt mit den Kurden im Nordosten des Landes aufzunehmen. Und Maslum Abdi, der Generalkommandeur von den syrischen demokratischen Kräften, der jetzt gerade das Abkommen mit der Interimsführung in Damaskus unterzeichnet hat, der sagte kurz vor wenigen Tagen erst noch in einem Interview mit der BBC, man würde auch den Schutz von Israel annehmen. Um geschützt zu werden, einerseits von den radikalen Kräften innerhalb des Landes, aber auch vor Angriffen der Türkei. Also das heißt, da ist im Moment sehr viel hin und her und die regionalen Kräfte, also die Israel habe ich gerade beschrieben, die Türkei versucht eben halt den Schutz für die Muslime während des ganzen Krieges schon, die Muslimbruderschaft und so weiter, zu behaupten und hält sich im Augenblick mit Äußerungen eigentlich sehr zurück, weil das, was in der Küstenregion geschehen ist, ist auch zulasten der Türkei, die ja die HTS-Gruppe von Anfang an auch unterstützt hat.
Ja, und jetzt hat ja auch die PKK angekündigt, ihren Kampf gegen den türkischen Staat mit sofortiger Wirkung einzustellen. Das hat noch der Gründer, der noch im Gefängnis lebt, Abdullah Öcalan, so angekündigt. Also da scheint es auch nach jahrzehntelangen Kämpfen womöglich zu einer Befriedung zu kommen. Gleichzeitig hat die kurdisch geführte SDF angekündigt, dass sie gemeinsam mit der neuen Interimsregierung zusammenarbeiten werden. Es ist auch geplant, dass die SDF in die reguläre Armee der Interimsregierung integriert wird. Also wie schätzen Sie da diese Entwicklung ein? Ist das begrüßenswert oder sehen Sie das kritisch, Frau Leukefeld?
Also zu der Entwicklung um die PKK. Es gibt da durchaus unterschiedliche Reaktionen von auch aus Kreisen der PKK. Ich glaube, dass die aber nicht unbedingt in der Öffentlichkeit ausgetragen werden wollen. Aber im Allgemeinen hat man diese Erklärung von Abdullah Öcalan unterstützt. Aber man sagt, man will natürlich in einer solchen Situation werden also Zeichen des guten Willens gebraucht. Und das würde bedeuten, dass einerseits Abdullah Öcalan aus dem Gefängnis entlassen wird, wo er ja, ich glaube, jetzt seit über 20 Jahren oder schon in Einzelhaft festgehalten wurde auf einer Insel. Also dass er entlassen wird und wenn er nur in Hausarrest entlassen wird, aber dass er auf jeden Fall aus dem Gefängnis kommt, wäre ein Zeichen des guten Willens. Und die Freilassung von vielen, vielen lokalen Akteuren aus den kurdischen Gebieten, also aus dem Südosten der Türkei oder auch aus anderen Teilen der Türkei, die eben im Rahmen ihrer politischen Arbeit als Abgeordnete, als Bürgermeister, als Gewerkschaftsaktivisten oder auch als Journalisten verhaftet wurden. Also das wäre ein Zeichen des guten Willens, die Türkei erbringen muss, um eben halt auch das Vertrauen auf der anderen Seite zu stärken, dass dieser Waffenstillstand auch umgesetzt werden kann und positive Folgen für alle hat. Das ist noch nicht ausgemacht, denke ich. Also das wird dauern. Aber ist ein Weg, der eben halt vorgezeigt wird. Auf der anderen Seite haben wir die SDF mit dem Abkommen der Interimsführung in Damaskus. Auch das ist eine sehr vage Formulierung. Einzelheiten sollen ausgearbeitet werden bis Ende diesen Jahres und in den nächsten Monaten bis Ende des Jahres kann noch sehr viel geschehen. Also es ist wirklich die Frage, wie belastbar diese Vereinbarung ist. Ich glaube, Sie hatten noch einen zweiten Teil in Ihrer Frage. Da habe ich mich jetzt ein bisschen verloren.
Kein Problem. Ich wollte eh noch mal nachhaken, denn der Zeitpunkt dieser Ankündigung von Abdullah Öcalan, dass es da womöglich zu einem Aussöhnungsfriedensprozess jetzt zwischen der PKK und Türkei kommen wird, ist ja auch sehr interessant. Also vielleicht können Sie da einmal ausführen, was sind da die geopolitischen Hintergründe? Warum genau jetzt dieser Aussöhnungsprozess zwischen der PKK und der Türkei?
Dahinter stehen auf jeden Fall die USA. Also die USA haben das sicherlich mit vorangebracht. Auch aus Deutschland kamen immer wieder Forderungen, dass die Kurden in der Türkei ihre Waffen niederlegen sollen. Der Hintergrund ist, die Türkei zu stärken bei der Neuordnung der Region. Also die Türkei hat das Interesse, den Nordosten Syriens unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie möchte auch die Stadt Aleppo unter ihre Kontrolle bringen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Herr Erdogan ja immer wieder auch deutlich gemacht hat, dass er eine neo-osmanische Politik verfolgt. Das heißt, ein Wiederaufleben des Osmanischen Reiches, das ja über 400 Jahre lang die Region mit kontrolliert hat und auch geformt hat. Ich denke, es ist auch mit einer Vorbereitung auf diese sogenannte Neuordnung des Mittleren Ostens, wie Netanyahu sie angekündigt hat, dass man also der Türkei ein gewisses Gebiet perspektivisch übergeben will, dass man dass Israel auf jeden Fall einen Teil der Kontrolle beansprucht und dass die Kurden insgesamt als eine ordnende Kraft in der Region gestärkt werden sollen, und zwar nicht nur in der Türkei, sondern auch im Nordirak und im Nordosten Syriens. Es gibt ja diese Idee, dass man sie zusammenführt, diese unterschiedlichen Fraktionen, um eine Art Autonomiestatus, eine Art Autonomiestatus für ein kurdisches Gebiet zwischen diesen drei Ländern zu entwickeln, um dann auch wiederum Druck zu machen auf den Iran, wo es ja auch Kurden gibt. Eine große Gruppe von Kurden lebt ja auch im Osten des Irans. Also ich denke, dahinter stehen geostrategische und geopolitische Interessen. Denn es ist zu sehen, dass diese Geopolitik im Augenblick absolut vorherrscht. Und zwar es ist jetzt sehr unübersichtlich, es passiert viel an vielen Fronten, aber es sollen bestimmte regionale Kräfte gestärkt werden, die mit dem Westen kooperieren. Das ist diese Entwicklung ist im Interesse der USA und Europas, weil es ja letztendlich um die Kontrolle der Region, auch der arabischen Halbinsel, mit den arabischen Golfstaaten zusammengeht, um die Verbindung zwischen Asien und Europa und dem Atlantik zu kontrollieren vom Westen her.
Und dann gucken wir vielleicht mal auch noch zum Abschluss unseres Gespräches, Frau Leukefeld, wie denn die Perspektive dieser neu installierten Regierung um al-Julani ist. Halten Sie es für möglich, dass diese Interimsregierung womöglich entweder gestürzt wird oder vom Westen in Anbetracht dieser offensichtlichen Gräueltaten nicht länger gehalten wird? Also wie sehen Sie da perspektivisch das Ganze, Frau Leukefeld?
Also Herr Aschara ist sehr geschwächt, außerordentlich geschwächt durch diese Ereignisse im Küstengebiet. Und in dem Zusammenhang war es natürlich auch ein Coup, sage ich mal, dass man dieses Abkommen mit den SDF, also mit den kurdisch geführten Kräften im Nordosten des Landes, unterzeichnet hat. Aber auch das ist eine wackelige Angelegenheit. Die Interimsführung in Damaskus hat, glaube ich, gestern angekündigt, sie werden einen nationalen Sicherheitsrat einführen. Also sie versuchen, die Zeit, die ihnen noch verbleibt, damit zu verbringen, neue Strukturen einzusetzen, die sozusagen das politische System in eine bestimmte Richtung bringen, um die Macht von bestimmten Gruppen zu stärken und zu festigen. HTS will seine Position auf jeden Fall nicht aufgeben. Und ich denke, die Kräfte aus dem Ausland, nah und fern, die HTS unterstützt haben, sollen sie auch bleiben. Aber sie müssen sich öffnen gegenüber anderen Kräften, ob das jetzt Kurden sind, dass auf jeden Fall die Christen mit einbezogen werden und auch Aleviten einbezogen werden. Das muss eigentlich ein nächster Schritt sein. Es gibt Überlegungen, eine Regierung zu formen in Syrien, die ähnlich ist wie hier im Libanon, dass die unterschiedlichen religiösen Gruppen und ethnischen Minderheiten, wie man das auch im Irak übrigens gemacht hat, proportional, prozentual an einer Regierung beteiligt werden. Das ist alles, das sind Pläne, man weiß nicht, ob die umgesetzt werden können. Ich denke, die Position von Herrn Al-Sharra ist extrem wackelig. Es könnte sich verbessern, wenn es ihm gelingt, dass der Westen die Sanktionen aufhebt und dass im Land investiert wird und sich wirtschaftlich etwas entwickelt. Ich glaube, nur das kann diese instabile Lage zumindest vorübergehend beruhigen und die Menschen auch etwas beruhigen, damit sie wieder etwas für ihren Lebensunterhalt und für ihre Zukunft tun können.
Frau Leukefeld, mit dieser finalen Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen nun alles Gute und hoffe, dass Sie in Beirut im Libanon weiterhin in Frieden leben können. Ja, und auch an Sie, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie hier heute wieder mit dabei waren. Ich denke, Frau Leukefeld hat noch mal einen ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet, um aufzuzeigen, wie die aktuelle umkämpfte Situation in Syrien ist. Jetzt kann auch ich Sie nochmals gerne daran erinnern, dass Sie unsere Arbeit, die sehr viel Geld kostet, finanziell unterstützen können. Sie finden hierzu alle Informationen auf unserer Seite apolut.net und weiterhin würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn Sie unsere journalistische Arbeit unter den bekannten sozialen Netzwerken teilen würden. Sie finden uns bei Twitter, X, Sie finden uns bei Telegram. Diese Links dürfen Sie gerne nutzen, um unsere Arbeit öffentlichkeitswirksam zu teilen. Vielen Dank.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.